Hey, ich möchte auch euch alle ganz herzlich willkommen heißen von meiner Seite. Wie könntest du mir vielleicht schnell den Klicker Ruhe bringen? Hey, ich finde es mega cool, dass du heute da bist. Ich habe mich mega gefreut auf den Abend. Es ist meine erste Predigt heute und es ist ein mega Privileg, dass ich meine Heimatgemeinde mache bei euch, wo ich mich wohlfühle, wo meine Freunde sind und ich einfach ja, daheim bin. Hey, ich bin überzeugt, dass Gott an dem Abend präsent ist, dass der Heilige Geist präsent ist und dass er zu jedem Einzelnen möchte reden. Ich möchte mit euch heute über ein Thema reden, das mich immer wieder beschäftigt. Ich möchte über das Gefühl reden, Zweifel. Die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, dass Zweifel mich immer wieder beschäftigt und immer wieder auch grossen Raum einnimmt in meinem Leben, aber auch in meinem Glaubensleben, vor allem in meinem Glaubensleben. Und vielleicht hockst du jetzt da und denkst, yes, das ist so gut. So gut redest du über Zweifel. Zweifel beschäftigen mich auch immer wieder. Aber vielleicht hockst du jetzt auch da und denkst, oh, Debbie, muss das sein? Es gibt so viele spannende Themen und du redest über Zweifel. Zweifel beschäftigt mich überhaupt nicht. Und wenn das so ist, hey, dann möchte ich dir sagen, ich freue mich mega für dich. Es ist ein mega Privileg, dass dich Zweifel nicht so belastet oder du es nicht so viel hast in deinem Leben. Aber ich möchte dich trotzdem ermutigen, dass du an dem Abend mit dabei bleibst. Weil, wie gesagt, ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist da ist, dass Gott da ist und dass er zu jedem von uns reden kann. Wenn wir einen Blick in die Bibel hineinwerfen, dann sehen wir recht schnell, dass sie eigentlich pumpevoll ist mit Leuten, die zweifeln. Und wenn wir ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir auch, dass eigentlich alle engen Freunde von Jesus, von Gott zweifelt haben. Wir sehen, dass der Abraham, der Hiob, der Mose und der David gegen ihre Zweifel müssen ankämpfen. An dem heutigen Abend möchte ich aber mit euch eine Person anschauen vom Neuen Testament. Es ist eine Person, die ein mega Vertrauen auf Gott hat. Sie ist mega draufgängerisch, hat mega viel mit Jesus erlebt, hat eigentlich all seine grossen Wundertaten gesehen. Und hat eine mega Leidenschaft, um das Evangelium zu verkünden. Vielleicht weißt du jetzt schon, von wem ich rede. Ich rede von Petrus. Der Petrus gehört zu den ersten Jüngern von Jesus. Er hat mit eigenen Augen gesehen, wie Lahme laufen können, wie Blinde sehen, wie Dämonen austrieben werden, wie aus 5 Brot und 2 Fisch Tausende von Leuten ernährt werden und noch ganz viele andere Sachen. Ihr könnt die Liste noch lang weiterführen. Und wir lesen in der Bibel, dass der Petrus der Fels der Gemeinde ist. Petrus heisst übrigens auf Griechisch Fels, also auf Deutsch heisst es Fels. Und Jesus hat ihm bestimmt, dass er der Fels von allen Gemeinden ist. Durch ihn ist die erste Gemeinde gegründet worden. Das heisst, er ist nicht einfach irgendein Jünger gewesen, sondern ich glaube, er ist ein spezieller Jünger gewesen. Und trotzdem, dass er so viel mit Jesus erlebt hat und trotzdem, dass er so viel, ja, dass er der Fels ist und so viel gemacht hat, hat er zweifelt. Und ich möchte heute mit euch anschauen, wie er gehandelt hat, wo Zweifel aufgekommen sind und was die Bibel sonst so noch zu Zweifel sagt. Ich möchte mit euch anschauen, was wir selber gegen Zweifel machen können und wie wir Leute unterstützen können, die gerade am Zweifeln sind. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, die in Matthäus 14 steht. Die eine Bibel haben, dürfen sie sehr gerne aufschlagen. Sonst steht es nachher dann auch der Text auf der Leinwand, also auf der Wand. Es steht in Matthäus 14, 22 bis 33. Aber vorher möchte ich euch erzählen, was vorher passiert ist in der Geschichte. Damit wir ein bisschen den Kontext verstehen, wo wir uns gerade so ein bisschen befinden. Also es war so, Jesus ist in einem Städtchen, das Bethsaida heisst. Er ist dort ganz allein. Und er ist allein dort angegangen, weil er wollte einfach Zeit für sich haben, Zeit für sich und Gott und einfach im Gebet sein. Weil er hat gerade erfahren, dass der Johannes der Täufer ermordet worden ist. Und er und der Johannes der Täufer sind sehr eng miteinander unterwegs gewesen. Und also er war auch der Cousin und das hat Jesus mega, mega traurig gemacht. Und so ist er eben in das Städtchen gegangen, um ein bisschen Zeit haben. Aber es ist natürlich nicht lang gegangen und es hat sich herumgesprochen, dass Jesus dort ist. Und so sind immer mehr Menschen gekommen und haben wollen hören, was Jesus sagt. Sie haben sich wollen heilen lassen, weil es hat sich herumgesprochen, dass er heilen kann. Und sind immer mehr und mehr Leute gekommen. Und Jesus nimmt sich wie immer Zeit für die Leute. Irgendwann hat er dann auch angefangen zu predigen und er hat predigt und predigt und es ist später geworden am Abend und die Leute haben langsam Hunger gehabt und es war Zeit gewesen, um zu Nacht essen. Und die Jünger haben gesagt, schick doch die Leute heim, dass sie essen können. Und Jesus hat gesagt, nein, ich möchte sie noch bei mir behalten, ich möchte mir noch mehr Zeit nehmen. Und hat dann einfach so schnell ein Wunder gemacht. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo er eben aus 5 Brot und 2 Fisch einfach tausende Leute ernährt. Also das war jetzt ein bisschen der Kontext von dem Bibeltext, den wir heute anschauen wollen. Und jetzt wollen wir zusammen im Bibeltext von heute eintauchen. Oh, muss ich mal anstellen. Also nach dem aufregenden Abend lesen wir Folgendes. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer vorzufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Wir lesen da, dass Jesus seine Jünger drängt hat, zum in ein Boot steigen, dass sie fängs richtig Genezareth könnt überfahren. Und er hat sie nicht nur lieb darum bittet, lesen wir, er hat sie darum gedrängt. Aber wieso macht das Jesus? Warum drängt er sie? Hat er seine Jünger unbedingt loshaben? Ich behaupte mal, ja. Ich glaube, an diesem Abend hat Jesus seine Jünger loshaben. Aber wieso? Die Antwort lesen wir in Vers 23, um ungestört beten zu können. Wieder sehen wir, dass sich Jesus Zeit gebraucht hat oder Zeit genommen hat, um mit dem Vater zu sein, um ins Gebet zu gehen. Es macht ganz den Anschein, als legt er ganz eine hohe Priorität darauf, dass er viel Zeit fürs Gebet hat und viel Zeit mit Gott hat oder auch viel Zeit allein. Viel Zeit, wo er nicht in Gemeinschaft ist. Den kann er anlegen, der ihn beschäftigt und den kann er auch aufdanken und er wird gestärkt an diesem Ort. Und das führt mich zu meinem ersten Punkt von dem heutigen Abend. Verbring viel Zeit mit dem Vater. Verbring viel Zeit mit Gott. Dort ist der Ort, wo du alles anlegen kannst. Dort ist der Ort, wo du dein Herz ausschütten kannst. Und dort ist auch der Ort, wo sich jemand, also Gott, wünscht, zum zu hören, wie es dir geht. Gott wünscht sich so sehr, deinen Herzschlag zu hören und deinen Herzschlag zu spüren. Aber er kann das nur, wenn du ihm erzählst, wie es ihm geht. Wenn Jesus viel Zeit mit Gott gebraucht hat, er, der selber Gott und Mensch war, wo beides in einem ist, wie viel mehr Zeit brauchen wir doch Zeit mit unserem Vater? Manchmal frage ich mich, wie kann das sein, dass wir Christen, dass auch ich immer wieder das Gefühl habe, dass wir nicht viel Zeit mit ihm brauchen oder keine hohe Priorität darauf legen. Ich habe mich gefragt, ob das echt eine Art ist von Überheblichkeit oder Stolz, dass wir das Gefühl haben, wir brauchen nicht viel Zeit mit ihm. Weil eigentlich ist das der Ort, wo wir zu unserem Schöpfer gehen können, wo wir aufdanken können und auch der Ort, wo wir in ein erfülltes Leben hineintreten können. Gehen wir weiter im Bibelvers, im Bibeltext. Nachdem die Jünger auf dem See rausgefahren sind, lesen wir, das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie vor der Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. erschreckt nicht, rief er. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Wo die Jünger schon weit draußen auf dem See sind, ist plötzlich ein heftiger Sturm aufgekommen, lesen wir. Und der See Genezareth ist bekannt, dass es immer wieder heftige Stürme geben kann. Weil die Küsten von dem See sind sehr eng und sie lassen kein Ausrollen vom Wasser zu. Und deswegen kann es schon ab und zu mal vorkommen, dass es heftige Fallwind gibt und durch das sich ein Sturm entwickeln kann. Ich weiss nicht, ob du schon mal in einem Sturm drin warst oder ob du schon mal an einem Meer warst, wo es mega hohe Wellen hat. Wie die einen vielleicht wissen, sind Vivi, Yasi und ich das Jahr surfen in Frankreich. Und surfen macht mega Spass, einfach schnell, um das noch zu sagen. Aber es hat auch Tage gegeben, dort hat es Wellen gegeben, die so 2 bis 3 Meter hoch waren. Und ich möchte mal, dass ihr jetzt eure Augen schliesst oder euch einfach bildlich vorstellt, wenn ihr es auch so könnt. Jetzt stellt euch vor, ich nehme ein Surfbrett, gehe in das Meer rein und probiere zu paddeln. Und dann gehe ich ein bisschen raus und eine Welle nach der anderen kommt. Und die Wellen sind, wie gesagt, 2 bis 3 Meter hoch. Also sie ist etwa, also viel grösser als der Turbo, also sehr gross gewesen. Und dann liege ich dort auf meinem Surfbrett. Und ich habe manchmal Glück und eine Welle geht unten an mir vorbei. Ich schaue hinterher und sehe, wie sich so 2 bis 3 Meter auftürmt und das Wasser bricht. Wenn ich Glück habe. Manchmal hatte ich auch nicht Glück gehabt und ich schaue an oder vor mich, sehe eine 2 bis 3 Meter Welle, die sich antürmt und dann auf mich runterbretscht. Okay, in dem Moment, wo das Wasser auf dich runterbretscht, hast du keine Kontrolle mehr. Du gehst auf deinem Surfbrett, es Waschmaschine lädt dich nur noch so 2 bis 3 Mal und du bist ein bisschen unter dem Wasser, in dieser Wassermenge rein. Und dann, wenn das ganze Prozedere vorbei ist, gehst du hoch, möchtest kurz Luft schnappen, das kannst du meistens auch. Und wenn du Pech hast, und das passiert leider sehr oft, bretzt die nächste Welle auf dich ab und das ganze Prozedere von neuem. Okay, jetzt, wo ich den Bibeltext gelesen habe, konnte ich sehr gut mit den Jüngern mitfühlen. Ich konnte sehr gut mitfühlen, wie sich das anfühlt, wenn die in einem Sturm sind. Und im Gegensatz zu mir sind die nicht näher an Land gewesen, wo eher easy wieder raus haben können. Nein, sie sind mitten auf dem See. Und dann kommt der Sturm auf und sie sind dort. Und klar, die Wellen sind jetzt sicher nicht 2 bis 3 Meter hoch wie bei mir. Aber es hat trotzdem gestürmt. Es hat sie umeinander geschüttelt. Und ich stelle mir vor, dass auch Wasser ins Boot reingekommen ist. Und alles, was sie hatten, ist ein einfaches Fischerbötli. Ein einfaches Holzbötli. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte auch Angst gehabt. Und dann sind wir dort mit diesen Jüngern auf dem Boot raus und wir schauen in den Sturm raus auf die Wellen und du siehst die Wellen, du siehst, wie das windet und dann siehst du plötzlich, wie jemand auf dich zuläuft. Hey, ich glaube, ich hätte mir in die Hose gemacht vor Angst. Ich hätte bestimmt auch laut geschrien wie die Jünger und ich hätte wahrscheinlich am ganzen Körper zittert. Ich weiß nicht, ob du schon mal Angst gehabt hast in deinem Leben. Ich würde von mir behaupten, ich bin nicht sehr ängstlich, aber ich hatte trotzdem auch schon ab und zu Angst gehabt. Und auch ab und zu schon mal eine Panik gehabt. Also, leichte. Aber wenn ich mir das vorstelle, dann... Oh, nein, das möchte ich gar nicht erleben. Vielleicht hast du auch schon krassere Sachen erlebt, aber für mich ist das, glaube ich, also ist es ziemlich krass. Und dann in dem Moment, wo die Person auf dich zuläuft und nur schon das Maul auftut, ich glaube, ich wäre am ganzen Körper erstarrt und hätte so... Oh. Aber dann sagt die Person in einem ganz lieblichen Ton, hey, ich bin's nur. Hey, ich bin's Jesus. Ihr müsst doch keine Angst haben. Und Jesus redet da, als wäre das Natürlichste auf dieser Welt, was er gerade machen ist. Er tut so, als wäre das ganz natürlich, dass er schnell eine Abkürzung nimmt und einfach schnell über den See läuft. Aber die Jünger haben voll nicht damit gerechnet. Und die Jünger haben wirklich schon viel erlebt. Ich meine, sie haben an dem Abend gesehen, wie er tausende von Leuten ernährt aus fast nichts. Aber dass er jetzt einfach über den See läuft, Mit dem haben sie nicht gerechnet und mit dem hätte ich auch nicht gerechnet. Und dann passiert das Krasseste. Dann sagt der Petrus einfach, dann sagt er einfach, wir lesen, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Was für ein krasser Typ ist der Petrus, mal ehrlich. Sagt er Jesus einfach, wenn es du bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und wir dürfen nicht vergessen, es hat immer noch gestürmt, es hat immer noch Wellen gehabt, es wahrscheinlich ist immer noch Wasser ins Boot reingekommen. Und dann sagt er einfach, wenn es du bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Was für einen krassen Glauben muss der Petrus gehabt haben. Und was für ein draufgängerischer Typ der war. Ich finde das, also mich beeindruckt es mega und ich finde es mega cool. Aber man könnte jetzt auch sagen, und ich verstehe das mega, ich finde das ehrlich gar nicht so cool. Ich finde das gar nicht so mutig, was der Petrus da macht. Ehrlich gesagt finde ich es nur dumm. Und ja, ich verstehe die Ansicht. Man kann auch sagen, dass es vielleicht dumm ist, weil die einzige Sicherheit, die er hatte, ist das Holzbötli. Und trotzdem sagt er, wenn es du bist, dann sag mir, dass ich aufs Wasser kommen soll. Er hat keine Garantie gehabt, dass er nicht versinken wird. Aber mich beeindruckt Petrus, weil er ein mega Vertrauen auf Jesus hatte. Ich sehe in Petrus einen Mann, der kein Schimmer von Zweifel hat. Ich sehe einen Mann mit einem festen und einem unerschütterlichen Glauben und ein mega Vertrauen auf Gott. Und dann lesen wir, wie Jesus sagt, komm, komm. Und so hat der Petrus nicht lange gezögert und ist einfach aus dem Boot rausgestiegen. Jetzt stellt euch vor, er macht einen Schritt in das Wasser und er hat den Fokus immer auf Jesus gerichtet. Und er macht einen und den zweiten Schritt und läuft auf dem Wasser. Jetzt zieht euch das rein. Der Petrus läuft auf dem Wasser. Das ist einfach krass. Es wirkt so, als hätte er keinen Zweifel. Und er schaut Jesus an und fokussiert Jesus und läuft auf ihn zu. Aber wenn wir in der Geschichte weitergehen, dann sehen wir, dass das nicht so bleibt. Wir lesen, doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Der mutig, draufgängerische Petrus, mit einem Glauben, der so wirkt, als würde er nicht zweifeln, fängt plötzlich an zu sinken. Plötzlich kann er nicht mehr auf dem Wasser laufen. Aber wie kann das passieren? Wir lesen, als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich sehr. Wo Zweifel aufgekommen sind und wo Zugeben ja auch ein bisschen berechtigt waren, hat der Petrus den Blick nicht mehr auf Jesus gerichtet und ist nicht mehr auf Jesus zugelaufen, sondern hat den Blick auf den Zweifel fokussiert und hat auf den Sturm fokussiert und hat ihn angeschaut. Und was passiert dann? Er begann zu sinken. Und dieser Satz, liebe Leute, der ist mega, mega maßgebend. In dem Moment, wo Zweifel aufgekommen sind, hat er, wie gesagt, nicht mehr Jesus fokussiert, sondern hat den Zweifel fokussiert. Wie am Anfang gesagt, ich kenne Zweifel sehr gut. Und ich kenne sehr gut, wenn Zweifel plötzlich aufkommen. Manchmal habe ich auch ganz grundsätzliche Glaubensdogmen, also Glaubensgrundsätze, zweifeln. Manchmal zweifle ich, ob Gott wirklich Liebe ist. Wir hören das ja immer wieder in den Kirchen und sonst überall, steht auch in der Bibel immer wieder, Gott ist Liebe. Aber manchmal kann ich das einfach fast nicht glauben. Und es kommt ein riesen Zweifel in mir an und es reißt mich hin und her. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es so viel ausmacht, auf was ich mich dann fokussiere, wenn ich Zweifel habe. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Fokussiere ich mich auf meinen Zweifel und steigere ich mich da mega rein? Oder fokussiere ich mich auf Jesus, auf die Bibel und glaube, was sie sagt? Wir lesen weiter. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Wir lesen, dass sich der Petrus dafür entschieden hat, dass er, bevor er noch weiter sinkt, er sich wieder Jesus zuwendet. Und was macht Jesus in dem Moment? Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Jesus sagt nicht, selber schuld, Petrus. Du hast so viel mit mir erlebt und jetzt fängst du an zu zweifeln. Selber schuld. Ich lasse dich jetzt halt versinken. Nein, er streckt sofort seine Hand an und hält ihn fest. Und er zieht ihn sogar wieder ue und nimmt ihn aus dieser Situation raus. Er lässt Petrus nicht allein. Und jetzt, was bedeutet das für dein und für mein Leben? Ich finde, Petrus ist in dieser Geschichte ein mega, mega Vorbild. Klar, man könnte jetzt sagen, ich verstehe es jetzt nicht gerade so. Warum ist der Petrus ein Vorbild? Schließlich hat er doch gezweifelt und er hat den Zweifel fokussiert und nicht mehr Jesus angeschaut. Und ich würde antworten, es ist ganz verständlich, dass er gezweifelt hat. Manchmal sind Zweifel wirklich berechtigt. Manchmal macht es rational einfach nicht Sinn. Manchmal gibt es grosse Stürme in unserem Leben, die uns zum Zweifeln bringen können. Und der Petrus war nun mal in einem Sturm hinein. Und der Petrus läuft auf dem Wasser. Und es hat gestürmt. Und es ist ganz verständlich, dass er dann Zweifel bekommen hat. Aber der Petrus ist für mich ein Vorbild und der Petrus beeindruckt mich, weil er gecheckt hat, als er gesunken ist, shit, ich versink. Ich kann nicht, ich versink. Und seine Reaktion war dann, er hat zu Jesus geschrien und gesagt, red du mich, red du mich. Und er hat seine Zweifel Jesus angelegt und sie ihm angegeben. Und Jesus ist dort gestanden mit einem ausgestreckten Arm, mit einer offenen Hand und ist für den Petrus da gewesen, wo er gezweifelt hat. Jesus ist der, der uns alles geben kann. Und er ist der, den wir brauchen. Und er ist der, dass wenn wir zweifeln, er unsere tiefste Sehnsucht stillen kann. Selbst wenn wir an ihm zweifeln. Und er ist der, der uns einen Sinn fürs Leben gibt. Im Hebräer 11, Vers 1 steht ein Bibelvers, der mich berührt. Und dort steht, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja, manchmal tut der Glaube unsere Vernunft herausfordern. Wisst ihr, was Glaube in der Bibel bedeutet? Es bedeutet ein Vertrauen auf Gott. Und das Vertrauen auf Gott kann mega schnell angegriffen werden, wenn wir zweifeln. Und es kann unseren ganzen Glauben auf den Kopf stellen. Und ja, es kann alles durcheinander kommen, wenn wir nicht auf Gott vertrauen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es im Glauben darum geht, dass ich einfach meinen Kopf ausstelle und einfach sage, easy, ich glaube es einfach, ich muss es ja nicht verstehen, ich glaube es einfach. Nein, um das geht es nicht, weil sonst würde ich nicht Theologie studieren. Ich liebe Sachen zu erforschen. Ich liebe mich so lange in etwas zu vertiefen und das kann einmal ewig gehen, bis ich es wirklich begriffen habe. Aber manchmal komme ich an den Punkt, wo ich muss sagen, okay, ich verstehe es nicht. Oder ich verstehe es noch nicht. Und manchmal gibt es Stürme in unserem Leben, die mega herausfordernd sind. Und dann kommen Zweifel. Aber es ist dann eine bewusste Entscheidung zum Glauben. Es ist eine Entscheidung, mich zu Jesus hinzuwenden und ihm zu vertrauen. Weil ich schlussendlich weiss in meinem Kopf, dass er alles ist, was ich brauche und dass er gut ist. Und schau, das ist bestimmt das Erste und das Wichtigste, was wir machen sollten, wenn wir in Stürmen drin sind, wenn Zweifel aufkommen. Wir sollten sicher zuerst zu Jesus gehen. Aber ich durfte erfahren und merken, dass es so wichtig ist, dass wir gute Freunde haben. Dass wir Freunde haben, wo wir ehrlich sein können und können sagen, hey, ich kann nicht mehr, ich zweifle. Hey, ich bin in einem grossen Sturm und es fordert mich so mega raus. Und die guten Freunde können dann für uns im Gebet einstehen. Sie können glauben, wenn wir nicht mehr glauben können und für uns da sein. Im Hiob 6,14 lesen wir, dass es am Hiob nicht mehr möglich ist, zu glauben. Die die Geschichte vom Hiob kennen, die wissen, dass er ganz, wirklich ganz Schlimmes erlebt hat und er hat nicht mehr glauben. Er hat so zweifelt. Aber er hat dann eine kleine Gruppe von Menschen gehabt, es waren 3 Männer, wenn ich mich richtig erinnere, die an seiner Stelle geglaubt haben und die an seiner Stelle bei Gott eingetreten sind. Er hat gute Freunde gehabt, die ihn durch die Situation durchgetragen haben. Und für alle Nicht-Zweifler in diesem Raum oder für die, die Zweifel nicht so kennen, ich möchte dich ermutigen, bitte steh für deine Freunde ein, die zweifeln. Und schau, das Schlimmste, was du machen kannst, ist einen Zweifler nicht ernst nehmen. Zweifler einfach verharmlosen und sagen, du, ich bin jetzt nicht so dumm. Oder, ich weiß auch nicht, es ist doch jetzt alles gar nicht so schlimm. Schau, für den, der zweifelt, ist es eine mega Herausforderung. Und es ist keine einfache Situation, in der er drin ist. Deswegen bist du für ihn da und du für ihn beten. Wir lesen weiter in der Geschichte. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Und die letzten 2 Verse, die berühren mich fest, sehr. Nachdem sich der Sturm wieder geleitet hat, ist der Petrus wieder in Sicherheit bei Jesus. Die Geschichte endet in dem, dass sich der Sturm leitet und die Jünger erkannt haben, dass der Petrus erkannt hat, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Der Petrus war wieder in Geborgenheit und es ist ein Frieden und eine Ruhe über ihn drüber gekommen. Und die Zweifel, die er hatte, haben plötzlich nicht mehr eine grosse Rolle gespielt. Und ich wünsche mir so fest für dies und für mein Leben, dass auch wir so aus unseren Zweifeln und unseren Stürmen rauskommen wie der Petrus. Und schau, Jesus steht immer da mit einem offenen Arm. Und Jesus steht immer da mit einer offenen Hand. Und er nimmt uns ernst. Und er lässt uns nicht allein in unseren Zweifeln. Er möchte in diesen Zweifeln dabei sein und er möchte sie aber auch stillen und sie wegnehmen. Er möchte uns begegnen und eine ganz persönliche Beziehung mit uns haben. Aber schau, Jesus kann nicht mehr machen, als den ausgestreckten Arm haben und die ausgestreckte Hand. Es liegt an uns, ob wir uns in diesem Zweifel und in unseren Stürmen zu ihm wenden oder ob wir uns auf den Zweifel fokussieren und auf den Sturm fokussieren. Ich möchte die Predigt schließen mit einem Bibelvers von Markus 9,24. Und dort ist ein Papi, der zu Jesus geht. Und der Papi hat ein Kind. Und das Kind hat einen Dämon. Und der Papi geht zu Jesus und sagt, wenn du kannst, bitte du mein Kind heilen. Und Jesus schaut ihn dann an und sagt, wenn ich kann, nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Und dann schreit der Papi Jesus ganz verzweifelt an. Ich kann es mir genau vorstellen, wie er schreit dann, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Und ich wünsche mir, dass dieser Bibelvers, dass dieser Satz zu unserem persönlichen Gebet werden. Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Ich glaube, dass dieser Vers, dass dieser Satz eines der ehrlichsten Gebete werden kann in unserem Gebetsleben. In unserer Beziehung zu Gott, wenn wir ihm ehrlich sagen, dass wir glauben, aber dass wir manchmal einfach Zweifel haben. Und wenn du heute Abend da bist und dich Zweifel immer wieder belastet oder dich plagt, dann möchte ich dich ermutigen, geh zu Jesus mit deinen Zweifeln. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir zusammen Gott Lieder singen wollen, wo wir zusammen einfach ja, im Lobpreis vor ihn kommen, vor ihn treten wollen. Und in dieser Zeit werden wir auch ein Gebetsteam haben, wo hinten beim Kreuz oder davor, hinten beim Kreuz werden sie. Und das Gebetsteam nimmt sich sehr gerne Zeit, um mit dir zusammen vor Jesus zu kommen und mit dir zusammen zu beten. Ich möchte dich ermutigen, entgeht dir die Chance nicht, dich heute Abend zu Jesus zuzuwenden. Weil er ist da. Er ist da mit einem ausgestreckten Arm. Und er möchte dir begegnen. Auch wenn du dich segnen lassen möchtest oder wenn du irgendeine Frage hast, jetzt auch gerade zu dieser Predigt oder sonst irgendetwas, was dich beschäftigt, wo du gerne mit jemandem möchtest darüber reden, darfst du auch sehr gerne zu mir kommen in dieser Zeit. Ich werde auch dort hinten sein. Oder du darfst zum Gebetsteam gehen und sie darauf ansprechen. Und wir nehmen uns wirklich sehr gerne Zeit, um mit dir zu beten und mit dir vor Jesus zu reden. Vielleicht hockst du jetzt auch da und du weißt gar nicht recht, von wem ich jetzt die ganze Zeit geredet habe. Du kennst den Jesus gar noch nicht, von dem ich geredet habe. Aber du möchtest ihn gerne kennenlernen. Oder vielleicht hockst du jetzt auch da und du hast den Jesus mal gekannt. Aber vielleicht sind Zweifel in deinem Leben aufgekommen oder sonst irgendwelche schwierige Stürme und du hast dich von Jesus abgewendet und du hast keine Beziehung mehr mit ihm. Und du hättest wieder gerne eine Beziehung mit ihm. Dann möchte ich dich auch ermutigen, geh heute Abend zu Jesus. Er ist da und er möchte hören, was du ihm zu erzählen hast. Er möchte dich persönlich kennenlernen. Er möchte eine Beziehung mit dir haben. Und er liebt dich. Er hat dich geschaffen. Und wenn du das jetzt heute das erste Mal machst und nicht recht weißt, wie das geht, jetzt einfach zu dem Jesus zu beten, den wir gar nicht sehen, dann sprich doch jemanden an, der dich mitgenommen hat und sag, hey, machen wir das zusammen. Oder du darfst auch sehr gerne hinterher zum Kreuz kommen, auch als Gebetsteam, und ich nehme euch sehr gerne Zeit, um mit dir zusammen den Schritt zu machen. Weil es gibt für mich kein grösseres Privileg, es gibt als uns als Kirche kein grösseres Privileg, als jemandem Jesus näher zu bringen. Weil er ist das Beste, was passieren kann. Und das sage ich aus tiefstem Herzen. Er ist das Beste, was passieren kann. Und ich möchte jetzt gerne zum Abschluss noch beten. Jesus, ich möchte dich loben und ich möchte dich preisen, für, dass du da stehst mit einem ausgestreckten Arm. Dass du da stehst mit einer offenen Hand. Und dass du uns ernst nimmst. Und Jesus, wir wollen jetzt als Kirche vor dich kommen. Und wir wollen dir sagen, wir glauben, aber hilf, dass wir nicht zweifeln. Wir wollen dir einfach all unsere Zweifel anlegen. Und ich danke dir, dass du die Zweifel nimmst, dass du die Stürme nimmst von unserem Leben und dass du sie stillen möchtest. Jesus, du bist so gut und du bist immer da. Und ich kann nicht mehr sagen als Danke. Ich kann nicht mehr sagen als einfach, ja, dass ich dir unglaublich dankbar bin. Wir wollen dich loben und dich preisen und dich über alles erheben.